7 6 5 4 3 2 1 0.
इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दो S200 रॉकेट
प्लस 5 सेकंड
दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं।
Am 22. Juli 2019 startete vom Satish Dhawan Space Center mit einer GSLV Mark III Trägerrakete indischer Produktion die Mondsonde Chandrayaan 2 zu ihrer Mission, um auf dem Mond zu landen. Zu Beginn gab es eine hochelliptische Umlaufbahn, die über 240.000 Kilometer von der Erde entfernt verlief und dann mit entsprechenden Kurskorrekturen die Sonde systematisch sich in Richtung Mond verschob, um dann in eine Mondumlaufbahn einzutreten. Am Telefon begrüße ich hierzu Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof. Schönen guten Tag, Herr Köhler.
Guten Tag, Herr Höhner.
Die Mission Chandrayaan 2, die offensichtlich sehr erfolgreich zurzeit operiert, in eine Mondumlaufbahn sogar eingeschwenkt ist, die hatte eine Vorläufermission und auch die war schon sehr erfolgreich. Können Sie unseren Hörern mal kurz erzählen, was das Highlight bei dieser Mission an wissenschaftlichen Ergebnissen war?
Ja, es war die erste Mission, wo auch Indien als Raumfahrtnation die Erde verlassen hat, mit einer unbemannten Sonde zum Mond in die Umlaufbahn und dort mit ziemlich anspruchsvollen Instrumenten recht gute Wissenschaft gemacht hat. Besonders ist dabei zu erinnern an ein Spektrometer, das zusammen mit den Amerikanern betrieben wurde, in der Brown University hauptsächlich, und die haben festgestellt, dass es auf dem Mond nicht nur in diesen tiefen Kratern am Nord- und Südpol etwas Wassereis hat, sondern dass es auch in gemäßigten Breiten und am Äquator in Kristallen Wasser hat. Und das hat ziemlich viel verändert in der Wissenschaft des Mondes.
Diese Kristalle muss man sich aber nicht vorstellen, wie bei uns auf der Erde, dass da eine Art Schnee oder Raureif liegt, sondern das ist ein Gemisch mit dem eigentlichen Regolith, was man auf dem Mond vorfindet, also sozusagen Geröll.
Richtig, ja. Also es ist so, dass ja Gesteine aus Mineralen bestehen und die Minerale wiederum haben ein Kristallgerüst aus ihren Bestandteilen, aus Silizium und Natrium und Kalium und was es eben sonst für Elemente in diesen Kristallen hat. Und an manchen Stellen dieser Kristallgitter hat es eben dann Möglichkeit, negativ geladene Ionen anzudocken, das ist dann OH, also Wasserstoff- und Sauerstoffgruppen, die im Grunde genommen, man nennt das Hydroxyl, also es ist kein richtiges Wasser, aber es ist eben ist ein wesentlicher Bestandteil von Wasser, das nennen wir Kristallwasser und das hat es eben auf dem Mond eben auch an anderen Stellen als Nord- und Südpol, das war die wichtige Entdeckung.
Dann sprießt ja die Fantasie, man denkt zum Beispiel daran, Mondstationen zu errichten, die autark werden, um sich selbst zu versorgen, eben durch eine Art Wassergewinnung. Man denkt auch daran, Treibstoff eventuell herzustellen auf dem Mond, um zum Beispiel damit in andere Regionen unseres Planetensystems vorzudringen. Ich denke da an den Mars. Ist das real?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man noch auf keinem anderen Himmelskörper so Bergbau betrieben hat wie bei uns und aus den Stoffen, die man vorfindet, neue Materialien heraus produziert hat. Aber in der Tat ist es ein relativ einfacher Prozess, aus solchen Mineralen eben dann den Sauerstoff und den Wasserstoff zu isolieren und dadurch eben Treibstoff zu gewinnen. Das halte ich für wesentlich realistischer als eine dauerhafte Versorgung von Wasser, aber auch das ist natürlich dann möglich. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass es große Mengen sind. Also wenn man alles zusammenrechnet, dann kommt man, haben amerikanische Wissenschaftler berechnet, auf eine Menge, die vielleicht maximal so groß ist wie die des Kaspischen Meeres etwa, dass ein Wasser auf dem Mond vorhanden ist.
Solche Ressourcen könnten dann auch bei einer starken Nutzung zu Ende sein. Und was macht man dann?
Das ist richtig, ja. Also der Mond ist nicht wirklich der Platz, wo wir jetzt Ressourcen für die Erde gewinnen können.
Und wie sieht es jetzt speziell mit Chandrayaan 2 aus? Am 22. Juli 2019 erfolgreich gestartet, einige Bahnkorrekturen durchgeführt und man hat sich der Mondumlaufbahn sehr langsam genähert. Anscheinend um natürlich sehr energiesparsam die Sonde in eine Mondumlaufbahn zu bringen.
Nun, zunächst hat sich Indien auch sehr viel Zeit gelassen mit der Mission insgesamt. Also die wurde schon vor vielen Jahren angekündigt, dass nach der ersten Chandrayaan-Mission eine zweite kommen sollte. Aber die zweite Mission ist auch sehr viel komplexer als die erste. Insofern war es sicherlich richtig, sich da Zeit zu lassen, in der Hoffnung, dass man dann alles richtig gut kann und im Griff hat. Die ist jetzt unterwegs und in der Mondumlaufbahn, sagen Sie richtig. Und also nach jetziger Planung ist wohl für den 7. September eine Landung am Südpol vorgesehen oder 700 Kilometer, 600 Kilometer vom Südpol entfernt. Das ist schon ein technisch recht anspruchsvolles Manöver, wenn man aus der äquatorialen Umlaufbahn dann eine Landesonde praktisch ganz woanders auf dem Mond absetzen kann. Und wenn Ihnen das gelingt, dann haben Sie ein kleines Kapitel Raumfahrtgeschichte geschrieben.
Und es soll auch ein kleines Fahrzeug abgesetzt werden, was das Umfeld dann erkunden soll.
Richtig, wenn die Sonde dann auf dem Mond steht, dann wird eine Rampe rausgefahren und über diese Rampe wird ein kleines Fahrzeug auf dem Mond fahren. Und damit hätten dann die Inder praktisch zu den Chinesen aufgeschlossen, die das gleiche ja am 2. Januar auf der Mondrückseite gemacht haben mit Chang'e 4, dieser kleinen Sonde, aus der dann dieser sogenannte Jadehase, das Fahrzeug, dort die Umgebung in dem von Kármán-Kráter erkundet und das übrigens auch noch heute tut. Also diese beiden großen Nationen aus Asien sind mittlerweile fester Bestandteil der Raumfahrtnationen.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist an dieser Mission nicht beteiligt, aber gibt es Informationen darüber, inwieweit andere Nationen sich mit eingebracht haben bei dieser Mission? Denn häufig ist es ja so, dass speziell was die wissenschaftlichen Nutzlasten angeht, man international zusammenarbeitet. Ich denke auch unter anderem daran, Sie hatten es schon angedeutet am Anfang, wegen der Verzögerung bei Chandrayaan 2, das sollte ja eine gemeinsame Mission mit Russland werden. Die Russen sind dann, glaube ich, wo ausgestiegen oder umgekehrt, die Inder. Aber gibt es da eine Kooperation mit anderen Ländern?
Ja, es gibt wieder die Kooperation mit den Indern, mit den Amerikanern, mit Deutschland jetzt nicht in dem Fall. Deutschland ist dafür, also nicht über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, bei dem ich arbeite, sondern mit Universitäten an der chinesischen Mission beteiligt. Das ist schon richtig, also die Mondraumfahrt wird sehr viel internationaler werden und da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel größere internationale Zusammenarbeiten sehen. Also insbesondere, wenn man daran denkt, was die Amerikaner vorhaben, wo sie eben auch hoffen, dass die Europäer sich daran beteiligen werden. Und das ist zum einen eine Kostenfrage, zum anderen eben auch sind die Zusammenarbeiten sehr viel offener geworden einfach. Das ist heute kein so großes Problem mehr wie vor 30 Jahren.
Haben Sie Informationen, ob es sogar eine Nachfolgermission geben könnte von Chandrayaan 2?
Also im Moment ist mir nicht bekannt, dass es eine Nachfolgermission gibt. Also das ist schon jetzt ein richtiges Dickschiff, was Sie da unterwegs haben. Die Kosten werden immer unterschiedlich beziffert, aber Orbiter, Länder und Rover, sowas, da ist man schnell bei 1 Milliarde Euro. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Inder dann praktisch jetzt schon das nächste Programm auf der Strecke haben, wo sie genau wissen, was sie machen wollen. Bei den Chinesen ist das anders. Die wollen im kommenden Jahr wieder auf der Mondvorderseite mit einer Sonde landen und dort Proben nehmen und diese zur Erde bringen. Das ist ja auch etwas, was sehr großes technisches Know-how erfordert. Und wenn sie das auch können, dann die Chinesen also ganz groß dabei.
Und hier gibt es ja auch, wie Sie schon gesagt haben, internationale Kooperation. Der Grund, warum die chinesische Mission verschoben worden ist, liegt ja an der Entwicklung der Trägerrakete Langer Marsch 5, wo es ja einen Fehlstart gegeben hat und man da offensichtlich einige Probleme beseitigen muss. Denn hier sind ja mehrere große Missionen vorgesehen, unter anderem nicht nur die Mission, die Bodenproben zur Erde transportieren soll, sondern auch eine Marssonde ist für 2020 vorgesehen und natürlich das große Modul für Ihre chinesische bemannte Raumstation.
Ja, das ist richtig. Also wir werden sicherlich im nächsten Jahrzehnt erleben, dass Menschen wieder auf dem Mond landen werden. Und das hat ja auch, sage ich mal, die Bemühungen der Amerikaner etwas beschleunigt, auch befeuert durch ihren, sagen wir mal, ehrgeizigen Präsidenten, der in der Hoffnung, dass er nächstes Jahr wiedergewählt wird, noch zu seiner Amtszeit Menschen auf dem Mond, Amerikaner auf dem Mond sehen will, soll dann auch eine Frau als nächstes aussteigen, nicht ein Mann, das ist immerhin sehr progressive Einstellung. Allerdings, ob das bis 2024 bei den Amerikanern klappt, das wage ich zu bezweifeln, weil eben doch sehr viel noch getestet werden muss mit der neuen Orion-Kapsel. Aber das ist so ein kleiner Wettlauf jetzt wieder, den die Chinesen sich mit den Amerikanern leisten. Die Chinesen gehen sehr zielstrebig vor und es ist gut denkbar, dass die ihr Ziel in den nächsten 10 Jahren erreichen.
Mike Pence von der amerikanischen Regierung hat gesagt, es solle niemand daran zweifeln, dass sie 2024-25 bemannt auf dem Mond sein werden, was ich schon als sehr erstaunliche Aussage finde.
Genau, und also wenn man mit deutschen Astronauten spricht, ich hatte das Privileg, einige von denen in den letzten Wochen zu treffen, aus Anlass der Feierlichkeiten zur 50 Jahre erster Mondlandung, die sagen alle, es ist machbar, natürlich alles ist irgendwie machbar, aber sie glauben eigentlich auch eher, dass mit dem heutigen Sicherheitsdenken das sehr viel weiter geht als damals in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, dass das sehr, sehr ehrgeizig ist, bis 2024 Menschen zum Mond zu schicken. Das weiß die NASA auch, das darf man nicht sagen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, wenn ich Sie einmal am Telefon habe, nämlich die extrem erfolgreiche Raumsonde der Europäer Mars Express, die immer noch sehr gute Wissenschaft liefert, die immerhin ja 2003 gestartet worden ist. Was können Sie unseren Hörern aktuell zu dieser Mission sagen?
Ja, wir haben nochmal eine Verlängerung bekommen für Mars Express bis Ende 2022. Und jetzt ist die Mission natürlich schon so in einem Zustand, wo man sagen muss, hoffentlich packt sie das auch noch. Es ist nur noch sehr wenig Treibstoff an Bord, wenige Liter. Die braucht man eigentlich auch nicht wirklich, nur manchmal für ganz kleine Bahnkorrekturmanöver. Ansonsten ist die Umlaufbahn stabil und trägt sich selbst. Und die Instrumente, fast alle Instrumente arbeiten noch so wie am Anfang, insbesondere unsere Kamera fehlerlos seit 2003. Und im Oktober werden wir den 20.000. Orbit um den Mars fliegen und das ist natürlich großartig. Tatsächlich haben wir immer noch Stellen, die wir noch besser fotografieren können, als wir es bisher getan haben. Im Grunde genommen ist der Mars komplett abfotografiert von unserer Kamera in 3D und in hoher Auflösung. Aber weil der Mars eben eine Atmosphäre hat, gibt es Gegenden, insbesondere tiefliegende Gegenden in den großen Einschlagsbecken, wo manchmal noch Dunst war, Aerosol in der Atmosphäre und da die Aufnahmequalität noch besser sein könnte.
Dann wollen wir hoffen, dass die Mission auch die angedachten Jahre erfolgreich arbeitet, damit wir auch was zu berichten haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass Sie Zeit gefunden haben.
Gerne doch.